Liebe Gemeinde, ich danke von ganzem Herzen, dass wir heute hier sein dürfen unter Ihnen. Danke auch den Studierenden für ihre Arbeit, dass sie mitgekommen sind, hergekommen heute Morgen, dass sie die STH Basel vorgestellt haben, auch persönlich Zeugnis gegeben. Und danke der Gemeinde, dass sie die STH unterstützt. Und ich bin auch sehr dankbar für Armin Mauerhofer und für seine Arbeit bei uns. Ja, dass er sozusagen ein Stück weit die Gemeinde mitbringt an die STH und das Anliegen dann auch wieder dort fördert. Ich habe letztes Jahr ein Stück weit über den Glauben gepredigt. Ich werde das heute auch tun. Das ist mir erst nach einem Nein in den Sinn gekommen, aber keine Angst. Ich werde die Predigt vom letzten Jahr nicht wiederholen. Es war eine Predigt, weiß nicht, ob noch jemand weiß, worüber, über Hebräer 13, Vers 13. Ich möchte heute Morgen predigen über das war über 1. Korinther 13, Vers 13, heute Morgen über Hebräer 11, 1 bis 3. Hebräer 11, 1 bis 3. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn, den Glauben, haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Soweit dieser Text. Der Glaube, das feste Fundament zu jeder Zeit. So das Thema heute Morgen mit folgenden Schwerpunkten. Erstens, Glauben heißt Leben. Zweitens, Glauben heißt Anpacken. Drittens, Glauben heißt Einsicht haben. Ja, wenn man Christ geworden ist, dann ist die Welt in Ordnung. Dann gibt es keine Probleme mehr. Zumindest keine größeren Probleme. Und wenn man diese doch hat, dann hat man eben nicht genug Glauben. Ja, so hat man manchmal den Eindruck, aber die Wirklichkeit sieht doch in der Regel ganz anders aus. Auch Christen haben Schwierigkeiten, Christen stehen manchmal vor Problemen, wo es anscheinend keine Lösung gibt. Wir haben ein Zeugnis davon gehört. Dann verlieren wir den Durchblick. Und doch meine ich, dass Christen Realisten sind, die den Problemen in die Augen schauen können. Und wir können das, weil wir einen riesigen Glauben hätten, sondern weil wir Gott kennen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir können den Problemen in die Augen schauen, weil wir Gott kennen, weil wir ihm vertrauen, weil wir wissen, dass er seine Verheißungen erfüllen wird. Wie dieser Glaube aussieht und was er für uns bedeutet für unser praktisches Leben, darüber möchten wir heute Morgen nachdenken. Glauben heißt Leben. Im Vers 1 heißt es, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist eine gewisse biblische Definition für den Begriff Glaube. Und wohl die einzige biblische Definition. Das Faszinierende an der Bibel ist ja, dass sie nicht ein Buch voller Definitionen ist, sondern ein Buch, das das Leben beschreibt. Auch in unserem Vers geht es nicht in erster Linie um eine Definition. Im ganzen Kapitel wird der Glaube, der alltägliche Glauben im Leben beschrieben. Und das ganze Kapitel zeigt uns auf, dass der Glaube die Quelle des Lebens ist. Nun heißt es hier, der Glaube ist eine Wirklichkeit. In einer älteren Elberfelder Übersetzung heißt es eine Verwirklichung. Nun, was wird denn verwirklicht? Heißt das, ich glaube, dass ich ein schönes Haus bekomme und schon habe ich's? Oder dass ich ein tolles Auto bekomme und schon habe ich. Oder eine tolle Frau oder einen tollen Mann und so weiter. Was man sich auch immer wünscht, das wird durch den Glauben verwirklicht. Das heißt es nicht. Im griechischen Text steht hier Hypostasis, was im Lateinischen übersetzt wird mit Substantia. Substanz. Der Glaube ist eine Substanz, können wir sagen. Das bedeutet so viel wie Wesen, Grundlage, Überzeugung, Vertrauen. Nun ist es interessant, dass das Wort noch zweimal im Hebräerbrief erscheint, Kapitel 1, Vers 3 und Kapitel 3, Vers 14. In Kapitel 1, Vers 3 heißt es vom Sohn Gottes, dass er die Prägung des Wesens Gottes ist, der Substanz Gottes. Mit anderen Worten heißt es, Jesus, der Sohn Gottes, ist dem himmlischen Vater in seinem Wesen identisch und er prägt dieses göttliche Wesen in uns. Die Grundlage dafür ist der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, wie Hebräer 3, Vers 14 zeigt. Dass es hier nicht in erster Linie um die Verwirklichung von irdischen Wünschen geht, sondern um göttliche Dinge, das zeigt auch das Wort Pragma, das hier mit Dingen oder mit Tatsachen wiedergegeben wird. Auch dieses Wort erscheint noch zweimal im Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 18 und Kapitel 10, Vers 1. In Hebräer 10, Vers 1 heißt es, in Bezug auf die Stiftshütte im Alten Testament, dass sie nicht das Ebenbild oder das Urbild der Dinge war. Die Dinge, von denen hier die Rede ist, sind himmlische Dinge. Mit anderen Worten, Mose hatte auf dem Berg Sinai einen Einblick in den Himmel bekommen, in die göttliche Wirklichkeit, sozusagen die göttliche Welt, und er sollte davon im Volk Israel ein Abbild machen lassen, die Stiftshütte. Die Stiftshütte sollte auf Gott und auf seinen Heilsplan für die Menschen hinweisen. Die Stiftshütte sollte den Menschen veranschaulichen, wie Gott sein Heil mit der Menschheit durchführen wollte. Und dieses Heil verwirklicht er durch seinen Sohn Jesus Christus. Das setzt voraus, dass der Mensch von sich aus, auch Israel nicht, das Heil Gottes verwirklichen kann. Das setzt weiter voraus, dass der Mensch von Natur aus ein Sünder ist. Vor Gott ein Sünder verloren. Das zeigt uns die ganze Bibel. Der Mensch ist von Natur aus ein Sünder, von Gott getrennt. Und er kann nicht allein zu Gott zurückkommen. Deswegen hat Gott sein Heil geplant durch Jesus Christus. Das hat er im Alten Testament verheißen. Der Glaube ist eine Verwirklichung von diesem Heil. Jesus, der Sohn Gottes, ist vom Himmel zu uns gekommen, ist Mensch geworden, hat als Mensch gelitten, gelebt und ist als Mensch ans Kreuz gegangen. Der Sohn Gottes wurde Mensch und wurde am Kreuz für uns verurteilt, ging in den Tod, weil wir, sie und ich, den Tod verdient hätten oder hatten. Wir hatten den Tod verdient, wir sollten sterben wegen unserer Schuld, weil wir nicht den Willen Gottes getan hatten. Aber Jesus hat diese Verurteilung auf sich genommen und darum gibt es für uns Vergebung. Jesus sagt, ich biete euch die Vergebung an, weil ich die Strafe getragen habe. Jesus ist von den Toten auferstanden und wir dürfen durch ihn mit Gott versöhnt sein, Frieden mit Gott haben. Die Sünde wird durch Jesus weggenommen aus unserem Leben. Das heißt Glaube. Glaube ist eine Verwirklichung der göttlichen Vergebung. Etwas, das man nicht sieht. Die Vergebung sehen wir nicht mit unseren physischen Augen. Aber doch ist die Vergebung eine Realität, eine Wirklichkeit in unserem Leben, wenn wir sie durch den Glauben an Jesus annehmen. Wenn wir Jesus einladen, in unser Leben zu kommen, dann leben wir. Dann haben wir das göttliche Leben. So bezeugt uns das der Apostel Paulus in Galater 2, Vers 20. Wo es in Vers 19 heißt, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Meine Sünde ist mit Christus ans Kreuz genagelt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, in der irdischen Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Glaube heißt Leben. Glauben heißt weiter anpacken. In Vers 2 heißt es in Hebräer 11, durch ihn, durch den Glauben haben die Alten Zeugnis erlangt. Wer sind diese Alten? Das sind nicht 80 oder 90 oder gar 100-Jährige, sondern das sind die Glaubenszeugen, von denen das Alte Testament spricht, wie das Kapitel zeigt. Zwei werden hier mit Namen erwähnt in Vers 4 und 5, das sind Abel und Henoch, die solches Glaubenszeugnis von Gott empfangen haben. Es geht also darum, dass sie ein Zeugnis von Gott für ihren Glauben empfangen haben. Und ganz am Schluss des Kapitels heißt es dann in Versen 39 und 40, nachdem viele solcher Glaubenszeugen vorgestellt wurden, heißt es dann, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung erlangt, nicht erlangt. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Worum geht's? Es geht um die Verheißung der Erlösung durch den Sohn Gottes. Diese Glaubenszeugen im Alten Testament haben nicht mehr erleben können, wie Jesus, der Sohn Gottes, für unsere Sünden gestorben ist. Und doch sind sie nicht vom Glauben abgerückt, sondern haben angepackt. Ein paar Beispiele möchte ich aus dem Kapitel nehmen. Erstens Abel, Vers 4. Abel hat durch den Glauben ein besseres Opfer dargebracht als sein Bruder Kain. Beide haben eigentlich die gleiche Aktion durchgeführt. Aber weil Abel Glauben hatte in seinem Herzen, hat Gott sein Opfer angenommen und das von Kain nicht. Und daran sehen wir, dass es nicht genügt, dass es auch nicht darum geht, einfach fromme Aktivitäten durchzuführen. Die haben vor Gott keine Bedeutung ohne Glauben. Noah baute ein riesiges Schiff auf trockenem Land. Darüber konnte man nur den Kopf schütteln. So ein Dummkopf konnte man denken. Und doch heißt es von Noah, dass er durch den Glauben die Welt verurteilte und sich und sein Haus gerettet hat und damit Erben der Glaubensgerechtigkeit ist. Abraham hatte von Gott den Auftrag, seine reiche Heimat zu verlassen, in ein fremdes Land zu gehen, fast 2000 Kilometer entfernt, wohlbemerkt ohne Flugzeug, sogar ohne Auto oder ohne Traktor, was auch immer. Und er kam in dieses Land und blieb dort Ausländer, blieb Pilger. Gott hat ihn gesegnet, aber er wurde nie so richtig ein Einheimischer. Er wusste, das Ziel ist Gott, das Ziel ist ein ewiges, die ewige Heimat bei Gott. Mose hatte das Vorrecht, Adoptivprinz des Pharao von Ägypten zu werden, weil Gott mit ihm einen Plan hatte. Später war er bereit, dieses Vorrecht liegen zu lassen und den Weg des Leidens mit dem Volk Israel zu gehen. Auch diese Herausforderung war menschlich gesehen eine unmögliche. Mose sollte Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreien. Hatte diesen Auftrag. Er ging, weil Gott gesprochen hatte. Obwohl das ein ganz, ganz schwieriger Auftrag war. Und wir haben hier noch weitere Zeugnisse von Glaubenszeugen, die angepackt haben, weil Gott beauftragt hat. Sie haben nicht immer nur Erfolge verbuchen können. Sie haben manchmal schlimme, harte Rückschläge erleiden müssen. Sie wurden sogar, so heißt es, man traut sich fast nicht, das auszusprechen, sie wurden sogar zersägt. Und sie haben trotzdem angepackt. Sie haben Gottes Wort verkündigt. Sie haben gepredigt. Sie haben den Leuten Gottes Botschaft weitergegeben, ob sie das hören wollten oder nicht. Ja, und auch wir dürfen anpacken. Es geht nicht darum, dass wir uns wohlfühlen. Es geht nicht darum, dass wir in menschlichen Augen erfolgreich sind, sondern es geht darum, dass wir unsere Arbeit aus der Hand Gottes nehmen, dass wir Gottes Auftrag für uns umsetzen, dass wir Gemeinde bauen, weil Gott es befohlen hat, dass wir den Menschen das Wort Gottes weitersagen, weil Gott uns beauftragt hat, weil Jesus uns beauftragt hat. Nicht, weil es so toll ist. Natürlich wird man dadurch immer wieder die Erfüllung des Lebens erleben, wenn man sich Gott hingibt zum Dienst. Das ist ganz klar. Aber manchmal ist es gar nicht nur toll. Manchmal erleben wir auch harte Zeiten im Glaubensleben. Wir fühlen nicht, wir merken nicht, wir denken, das geht ja alles nicht. Es bringt nichts. Das erleben wir alles. Aber wenn wir wissen, Glauben heißt anpacken, weil Gott uns einen Auftrag gegeben hat und er ist die Garantie dafür, dass er zu seinem Ziel kommen wird, auch mit meinem Dienst, dann bin ich motiviert. Und lass mich immer wieder neu motivieren und resigniere nicht oder hänge sogar den Glauben an den Nagel. Glaube heißt anpacken und nicht mutlos werden, sondern sich immer wieder von Jesus her motivieren zu lassen. Glauben heißt weiter Einsicht haben. In Vers 3 heißt es hier, durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben verstehen wir. Mit anderen Worten heißt es, nicht zuerst verstehen, dann glauben, sondern zuerst glauben und dann verstehen. Damit ist die Aktivität des Verstandes angesprochen. Und mit dem Verstand ist die Weltanschauung mit eingeschlossen, so nach der Bibel auf jeden Fall. Mit anderen Worten, unser Denken prägt unsere Weltanschauung und unsere Weltanschauung prägt unsere Sicht über die Schöpfung, ob wir überhaupt von einer Schöpfung ausgehen. Die Evolutionstheorie hat versucht, die Entstehung des Weltalls ohne Gott zu erklären. Ohne Schöpfer. Aber sie wird das nicht schaffen. Sie hat das bis heute nicht geschafft und sie wird es auch nicht können. Achten wir darauf. Es gibt keinen Menschen, der Zeuge der Entstehung des Weltalls war. Es gibt keinen Augenzeugen, weder wir Christen noch die anderen. Alle sind auf Glauben angewiesen. Frage ist, welcher eine bessere Grundlage hat. Wenn es hier heißt, die Welt, in meiner Übersetzung eigentlich die Welten, sind zubereitet worden, dann steht im Griechischen der Ausdruck tus aionas, das heißt eigentlich die Zeitalter. Damit ist nicht vor allem die Materie gemeint, sie ist natürlich eingeschlossen, Gott hat die Materie ins Dasein gerufen, aber es geht um mehr. Es geht um Gottes Plan mit der Welt. Die Welt ist nicht einfach zufällig entstanden, sie ist auch nicht nur Materie, planlose Materie, sondern es ist Materie, mehr als Materie. Gott hat Leben geschaffen und hat einen Plan damit. In Kapitel 1, Vers 2 im Hebräerbrief heißt es, dass Gott diese Welt durch das mächtige Wort seines Sohnes geschaffen hat. Nun, wie können wir das erkennen? In Römer 1, Vers 20 erscheint das gleiche Wort, wo es heißt, dass Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, seit der Erschaffung der Welt gesehen wird, indem es erkannt wird. Mit anderen Worten, wenn wir über die Schöpfung nachdenken, wenn wir sie erforschen, dann erkennen wir, dass es einen Schöpfer geben muss. Und wir erkennen, dass dieser Schöpfer mit der Schöpfung einen Plan hat. Wenn es nun heißt, dass wir durch den Glauben erkennen, heißt es ja, dass nicht automatisch alle Menschen das erkennen. Und das setzt voraus, was die Bibel an manchen Stellen betont, dass der menschliche Verstand von Natur aus verfinstert ist. Er erkennt nicht, wie man erkennen soll. Durch den Glauben wird nun der Verstand nicht ausgeschaltet, sondern vielmehr eingeschaltet. Dass wir richtig denken, von Gott her denken, nicht ohne Gott. Nein, wir können diese Welt nicht richtig verstehen ohne Gott. Was man immer wieder versucht, das geht nicht. Das ist alles sinnlos, das macht keinen Sinn. Aber von Gott her können wir das alles verstehen. Und noch etwas, wir haben noch eine andere Grundlage für unseren Glauben, der zum Verstehen führt. Nicht nur die Beobachtung der Schöpfung, sondern Jesus Christus ist dieses Wort Gottes, durch das die Welt geschaffen worden ist. Niemand ist Zeuge von uns, aber Jesus, der Sohn Gottes, er ist der Schöpfer und er ist der Zeuge, der uns Gottes Wort bestätigt hat in seiner Zuverlässigkeit. So lesen wir das in Hebräer 1, Vers 3 oder auch in Johannes Kapitel 1, 1 bis 3. Mit der Menschwerdung, sagt der Hebräerbrief, hat Gott nun am Ende der Tage noch einmal zu uns gesprochen durch seinen Sohn Jesus Christus. Indem Jesus, der Sohn Gottes, Mensch wurde, hat Gott nur noch einmal deutlich gesprochen. Das ist ein neues Schöpfungswort. Jesus, die Menschwerdung Jesu. Und Jesus hat das Wort Gottes in seiner Zuverlässigkeit voll bestätigt. Jesus hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung bewirkt, dass der Schöpfungsplan Gottes wieder erfüllt werden kann in unserem Leben. In Ihrem und in meinem Leben. Durch den Glauben an den Sohn Gottes wird Unsichtbares sichtbar. Das ist unser Problem. Nicht, dass Unsichtbares sichtbar wird, sondern dass wir in der Regel nur das Sichtbare sehen. Und das Sichtbare ist seit dem Sündenfall der ersten Menschen voller Probleme. Wir sehen meistens oder sehr oft nur diese Probleme. Und durch den Glauben erkennen wir, dass das Sichtbare nicht alles ist. Denken wir an Elisa und seinen Knecht im Alten Testament, im zweiten Buch der Könige. Eines Morgens ging der Knecht des Elisa hinaus und sagte, oh je, wir sind verloren. Da waren die Syrer um sie herum. Und Elisa sagte, Herr, bitte, öffne ihm die Augen. Und er sah das himmlische Herr. Und er wusste, wir sind nicht verloren. Gott ist da. Das Unsichtbare wurde sichtbar. Und so ist es auch mit unserem Leben. Gott kann in Ihrem und in meinem Leben immer wieder etwas völlig Neues und etwas Wunderbares bewirken. Gott hat mit der Schöpfung der Welt nicht aufgehört zu wirken. Und Gott wird in Ihrem Leben immer wieder etwas Wunderbares bewirken. Es wird immer offene Fragen geben. Auch wenn man Theologie studiert, dann werden vielleicht einige Fragen beantwortet, aber es gibt immer noch offene Fragen. Auch wenn man dann immer noch weiter studiert und weiter studiert, es wird immer offene Fragen geben. Glaube heißt nicht, dass alle Fragen beantwortet werden. Glauben heißt, Gott zu vertrauen, dass er die Antworten kennt. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich weiß, Gott kennt die Antworten. Ich darf ihm vertrauen. Ich darf in ihm geborgen sein. Er hat sein Bestes, seinen Sohn Jesus, für mich dahin gegeben. Und er wird auch das Beste aus meinem Leben machen. Glauben heißt Leben. Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, ist für Sie, für mich gestorben, an meiner Stelle, an Ihrer Stelle, hat die Strafe für meine Sündenschuld auf sich genommen. Durch ihn empfange ich Vergebung. Und weil ich diese Vergebung angenommen habe, darf ich im Glauben anpacken. Hat Jesus für mich einen Auftrag? Ich fühle mich manchmal hilflos, schwach, aber ich weiß, ich darf anpacken, weil er mich beauftragt hat. Und Glauben heißt Einsicht haben, nicht zuerst verstehen, dann glauben, sondern zuerst glauben, dann verstehen. Das heißt nicht, dass wir alles verstehen werden, dann wären wir ja Gott. Aber wir wissen, dass Gott auch da die Antworten hat, wo wir sie nicht haben. Und wir vertrauen und wissen, dass er das Beste aus meinem Leben machen wird. Das heißt Glaube. Einfach fest verwurzelt sein in Jesus Christus, in der Gemeinschaft mit ihm leben, das gesamte Leben aus seiner Hand nehmen. Lasst uns beten. Ja, auch Christen haben Schwierigkeiten im Leben, haben Probleme. Du hast uns auch nie gesagt, dass wir sie nie haben würden. Aber wir haben die Verheißung, dass du sie kennst und dass du vorangehst. Ja, dass du alles vorbereitest, unser ganzes Leben. Und wir dir nachfolgen dürfen. Herr, danke. Und ich bitte dich für jeden von uns, für jede Person, die hier ist, die im Glauben steht, dass du sie stärkst. Und für alle, die dich noch nicht persönlich kennen, in ihr Leben aufgenommen haben, dass sie dich aufnehmen, dass sie die Vergebung empfangen, die Gewissheit, dass du ihre Schuld vergeben hast, dass die Beziehung zu dir und zum himmlischen Vater in Ordnung ist, versöhnt mit Gott, dass wir durch dich ewiges Leben haben. Danke, Herr Jesus Christus. Amen.